Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
Das war eine lange Sommerpause.
Ja.
Nee. Herzlich willkommen zur neuesten Folge Nachts im Bundestag mit Yannick Buri und mir. Gleich mal zu Beginn. Ich muss mich entschuldigen, der Yannick und ich, wir hatten schon eine Folge aufgenommen. Das ist 4 Wochen her in etwa. 3 bis 4 Wochen.
So, ich glaube, es war die vorletzte Sitzungswoche.
Vorletzte Sitzungswoche.
Sogar mitten in der Nacht.
Mitten in der Nacht. Es war wirklich klassisch, so wie wir mal begonnen hatten. Und aufgrund verschiedener Problematiken, die ich auf meine Kappe nehmen muss. Yannick war sich nicht sicher, ob es irgendwie vielleicht auch an ihm gelegen hätte. Da habe ich gesagt, nee, liegt einfach oder lag einfach nur an mir. Haben wir jetzt lange gebraucht bis zur neuesten Folge. Deswegen mea culpa geht auf mich. Aber umso mehr
freuen wir uns. Das muss ich dich ein bisschen hier aus der Schusslinie rausnehmen. Ja, nicht nur. Also, wir haben, muss ich dazu sagen, auch waren nicht so diszipliniert im Aufnehmen. Und
Ja. Aber das soll jetzt auch wieder besser werden. Und wir freuen uns, dass wir euch zur neuesten Folge hier begrüßen dürfen. Wir sitzen in der Abgeordnetenlobby. Hier waren wir noch nie. Das hört sich auch.
Es hallt vielleicht ein bisschen.
Es hallt vielleicht ein bisschen. Und Abgeordnetenlobby hört sich vielleicht auch, also man kann
schicker
sich an. Schicker an, als es ist. Hier werden meistens die Wahlen durch, also hier wird gewählt. Und zwar, dass man quasi, hier gibt es Wahlkabinen. Und da können wir dann, weil wenn es Wahlen gibt, zum Beispiel, eben was ja in letzter Zeit häufiger oder fast ausschließlich war, zum Beispiel, wenn die AfD einen stellvertretenden Bundestagspräsidenten vorschlägt, dass dann hier die Wahlzettel sind und wir dann hier wählen können. So, aber das mal beiseite, denn es ist eine ganz außergewöhnliche Woche.
Ja, eine historische Woche, muss man sagen.
Eine historische Woche, und deswegen, Jan, ich gebe mal über an dich. Vielleicht kannst du mal eine kleine Einschätzung geben und wir können es auch nochmal also etwas darstellen. Die Ampel ist Geschichte. US-Wahlen und die Ampel ist Geschichte. Ich gebe mal an dich über und dann kämpfen wir uns rein.
Die Ampel ist Geschichte. Wir hatten ja schon mal im Sommer, als wir über den Haushalt gesprochen haben, ja auch schon drüber gesprochen gehabt. Naja, es fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie man eigentlich diese Löcher in zweistelliger Milliardenhöhe, die es ja nach wie vor sind, die in dem eher früheren Ampelhaushaltsentwurf klaffen, wie man die schließen will. Und da sind die Schlussverhandlungen angestanden. Das vielleicht einfach zur technischen Einordnung, warum jetzt gerade diese Woche die Ampel geplatzt ist. Da sind die Schlussverhandlungen jetzt eben angestanden. Und es war klar, oder es hat sich herausgestellt, warum muss man sagen, dass eben die Lücke nicht geschlossen werden konnte, weil sie einfach auch viel zu groß war. Weil einfach das Chaos auch viel zu groß war, was sich dadurch in diesem Haushalt wiedergespielt hat. Weil man kann halt nicht irgendwie Gesetzgebung noch und nöcher beschließen, die Milliarden Geld kostet, Bürgergeld etc. Und das ist gleichzeitig eine Wirtschaftspolitik oder insgesamt eine Politik machen, dass die Wirtschaft im Land abschmiert und damit eben halt auch Steuereinnahmen einbrechen und dann aber glauben, es würde bei den Staatsausgaben alles so weiterlaufen können wie bisher. Das war ein bisschen die Vorstellung. So, und deswegen hat es nicht funktioniert. Und dann war das jetzt, glaube ich, so halt der Punkt, an dem dann klar war, es geht einfach nicht mehr weiter. Und dazu kamen, glaube ich, noch zwei andere Themen, die eine große Rolle gespielt haben. Das eine ist die Handlungsunfähigkeit, auch die mangelnde Kraft, die Ampel hatte im ganzen Bereich Migration und Sicherheitspolitik, wo man sich trotz des enorm hohen, auch zu Recht öffentlichen, kommunalen Drucks eben nicht durchringen, nicht die Kraft aufbringen konnte, wirklich wirksame Maßnahmen zu beschließen. Und das Dritte, was, glaube ich, dazu kommt, ist, dass es, und das ist, finde ich, gerade nochmal in den, auch dann in den Pressestatements und dieser Schlammschlacht, die wir ja jetzt wirklich erleben seit Mittwochabend, auch nochmal deutlich geworden. Da muss auch da ist ganz offensichtlich auch im Vertrauensverhältnis zwischen den Ampelspitzen so viel passiert und da ist das Vertrauen so weit zerrüttet wohl gewesen, dass da einfach halt auch überhaupt, und es glaube ich auch persönliche Verletzungen da einfach gegeben hat, dass eine Zusammenarbeit jetzt nicht mehr möglich war. Aber der technische Endpunkt war der Punkt, wo jetzt klar war, es geht an dieser Stelle einfach nicht mehr weiter, ist die Frage des Haushalts gewesen. Und deswegen hatten wir dann am Mittwochabend erst die Meldung, dass Christian Lindner Olaf Scholz vorgeschlagen hat, in einem geregelten Prozess in Neuwahlen überzugehen, ja. Und dann eben auf diesen Vorschlag hin Olaf Scholz Christian Lindner als Finanzminister entlassen hat, was dann eben dem Bruch der Ampelkoalition gleichgekommen ist, gefolgt von einer, und das finde ich wirklich bemerkenswert, im negativen Sinne, weil das auch mit dem, aus meiner Sicht, mit dem System, mit Vertrauen in die Politik halt auch was macht, mit einer Schlammschlacht, wie ich sie mir nicht hätte vorstellen können. Also wie man, dass die Ampel eine schlechte Regierung ist, ist ein großes Problem, aber dass man eine schlechte Regierungszeit jetzt auch noch mit einem derart, man muss es, finde ich, schon sagen, unanständigen Abgang jetzt auch noch krönt, das ist ein Tiefpunkt in der bundesdeutschen Politik, Regierungs- und Parlamentsgeschichte.
Absolut. Heißt das so schön, in der Krise beweist sich der Charakter und man sieht, es ist kein Charakter vorhanden, sondern ganz schlechter. Ich fand das auch, ich habe diese Pressekonferenz gesehen, wir haben sie zusammen gesehen. Wir saßen zusammen, als wir haben das zusammen uns angesehen. Vielleicht ein kurzer Hintergrund. Am Mittwoch waberte das ja hier durch die Flure. Man hat das schon mitbekommen, dass sich da was bewegt. Das heißt nicht, dass wir Mittwoch wussten, dass es passiert. Aber man hat gemerkt, dass es war eine ganz komische Stimmung.
Ja, ich habe es auch am Mittwoch ehrlicherweise noch nicht erwartet gehabt, sondern ich fand, man hat schon gemerkt seit der Sommerpause, dass die Stimmung und auch so das zwischen den Zeilen eine andere war als davor. Also man hatte gemerkt, nach der Sommerpause war im Vertrauen was kaputt. Das hat man gespürt.
Genau, man hat gemerkt, dass sie den Sommer nicht nutzen konnten, um sich sozusagen zusammenzuraufen, sondern dass sich es so dargestellt hat, dass sie gemerkt haben, es funktioniert irgendwie nicht.
Genau, und ich habe trotzdem relativ lange noch gesagt, ich glaube, die bleiben trotzdem bis zum Ende der zum regulären Ende der Wahlperiode zusammen. Ja. Und habe vor 2 Wochen aber das erste Mal gesagt, ich schließe es nicht mehr aus, dass es auseinandergeht. Und trotzdem, ich hätte persönlich noch gedacht, es wird jetzt diese Woche, dass die jetzt irgendwie noch verhandeln und dass es noch irgendwie probieren und dass es dann möglicherweise nächste Woche zu einem Bruch kommt. Mhm. Ich habe am Mittwochabend ehrlicherweise noch nicht damit gerechnet.
Also das. Ich sag mal, im Nachhinein ist es auch immer einfacher. Man hat ja auch mit verschiedenen Leuten gesprochen.
Ich habe ehrlicherweise auch 1-2 Wetten verloren.
Ich wollte gerade sagen, ich habe 1-2 Wetten gewonnen, wobei, wie gesagt, im Nachhinein, vor allem Mittwochmittag war es hier, oder Mittwochnachmittag war es so ruhig, deswegen diese komische Stimmung, es war so ruhig, dass ich mir dachte, vielleicht verliere ich diese Wette auch, vielleicht ist es so ruhig, weil die sich doch nochmal irgendwie, man weiß es ja nicht, man wusste es nicht genau. Ich finde nur, was man gespürt hat, ist, es war halt so ganz anders auch als all die Zeit zuvor. Ich gebe mal ein Beispiel, Mittwochmorgens im Ausschuss ging es um einen Antrag von uns, der im Ausschuss abgestimmt wurde. Und der normale Vorgang, wir sind für unseren Antrag, die Ampel ist gegen unseren Antrag, lehnt ihn ab. Und wir rufen dann quasi unseren FDP-Kollegen zu, ein bisschen scherzhaft hier, ihr seid doch sowieso bald befreit, dann könnt ihr doch auch jetzt mit uns stimmen. Das ist ja, ich meine, das passiert hier regelmäßig.
Ja, also wie so ein Spruch. Halt.
Genau, so ein Spruch. Und dann kam aber zurück, ich sage jetzt keinen Namen, vom FDP-Kollegen, naja, so wirklich durch den Raum, ihr wisst doch, es gibt für alles ein letztes Mal. Und sagt er, okay, wow. Antworten, die waren normalerweise reservierter oder zurückhaltender oder haben mehr die Einheit der Ampel beschworen. Das sagt jetzt nichts aus, dass man es daraus hätte herauslesen können, weil man weiß auch, dass viele FDP-Kollegen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, wie es genau enden würde. Es war halt, ich finde, es war hier eine besondere, es war eine ganz eigenartige, aber auch andere Stimmung als zuvor.
Ja. Und das ist so.
Ich will das einfach nochmal sagen, was du gesagt hast. Ich fand die Pressekonferenz von Olaf Scholz unsäglich, absolut unsäglich, unanständig.
Also es war halt, finde ich, eine reine, du hast ja gemerkt, es war halt Parteitaktik. Es war irgendwie so eine parteipolitische Schuldzuweisung verteilen. Ja. Ehrlicherweise Lindner danach nicht viel besser.
Das stimmt.
Der hat dann halt versucht, quasi die parteipolitische Schuldzuweisung in die andere Richtung zu machen. Und es zeigt halt auch ein Stück weit, dass es jetzt zumindest in der zweiten Hälfte dieser Ampelzeit gar nicht mehr darum ging, irgendwie gemeinsame Lösungen und auch irgendwie Lösungen fürs Land hinzukriegen, sondern dass es quasi eigentlich, und zwar allen drei Koalitionspartnern, nur noch darum ging, für sich irgendwie ihre parteipolitischen Punkte zu machen, Profilierung zu machen, ehrlicherweise mehr PR zu machen als Politik.
Ja.
Und genau das hat sich halt gestern Abend, vorgestern Abend, auch nochmal fortgesetzt mit, anstatt dann irgendwie anstatt dann jetzt den Weg aufzuzeigen, wie es auch, wie man Stabilität jetzt wiederherstellen, wie man zu klaren Verhältnissen führen will, war es nichts anderes als parteipolitische Schuldzuweisung, die man gegenseitig verteilt hat, was schon das ganze fehlende Amtsverständnis und das fehlende Verantwortungsbewusstsein dieser jetzt ehemaligen Koalitionspartner für das große Ganze zeigt. Und das ist, finde ich, das eigentlich Schockierende. Das ist das, was man unterschwellig so ein bisschen schon vermutet hat, jetzt eigentlich nochmal explizit bestätigt hat.
Völlig richtig. Und weil du gerade sagst, fehlendes Amtsverständnis, ich finde, das zieht sich dann natürlich auch noch weiter. Der noch Bundeskanzler hat ja angekündigt, dass er am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen will. Und ich finde, das ist die nächste Unanständigkeit. Die Ampel ist Geschichte, Koalition ist gebrochen. Und nun gibt es keinen Grund, das noch bis zum 15. Januar weiterführen zu wollen. Wenn der Kanzler sagt, er will am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen, dann kann er die Vertrauensfrage auch nächste Woche stellen. Er hätte sie schon diese Woche stellen können, denn er ist ja wohl davon überzeugt, dass er das Vertrauen nicht mehr besitzt. Wenn er davon überzeugt wäre, dass er substanziell etwas beizutragen hat, dann sollten sie weitermachen bis zum regulären Wahltag. Er hat das ja aber jetzt schon zugegeben. Also braucht es so schnell wie möglich die Vertrauensfrage und so schnell wie möglich Neuwahlen, weil es geht um Stabilität fürs Land. Und ich finde es unverantwortlich. Ich finde es komplett unverantwortlich und auch ein Unding. Ja.
Er hat keine Mehrheit mehr im Bundestag. Das ist ja klar.
Ja.
Also da gibt es ja nichts irgendwie dran rumzudeuteln, sondern er hat keine Mehrheit mehr im Bundestag. Und deswegen ist es, also nicht nur, dass es keinen Grund gibt, bis Mitte Januar zu warten, es führt zu einer ganzen Reihe von Problemen.
Ja.
Ich will nur mal eins nennen. Wir haben am 20. Januar den Amtsantritt von Donald Trump als Präsident in den USA. Wenn wir an dem Zeitplan von Olaf Scholz, wenn der jetzt so kommt und er an diesem Zeitplan festhält, am 15. Januar die Vertrauensfrage zu stellen, dann bedeutet es, dass dann ein paar wenige Tage darauf der Bundespräsident den Bundestag auflösen wird. Das heißt, zeitgleich mit dem Amtsantritt von Donald Trump und der Regierung von Trump in den USA wird in Deutschland das Parlament aufgelöst. Wir beginnen dann hier mit einem Wahlkampf. Ich halte das für, und zwar nicht nur mit dem nationalen, sondern auch mit dem europäischen Blick, für vollkommen verantwortungslos. Das umgekehrte Szenario wäre, jetzt unmittelbar die Vertrauensfrage zu stellen, von mir aus noch heute oder am Montag oder im Laufe der nächsten Woche. Das würde von den Fristen, die das Grundgesetz vorschreibt, dann erlauben, dass man beispielsweise schon der frühestmögliche Zeitpunkt wäre am 19. Januar, also einen Tag vor Amtsantritt Trump, die Neuwahl schon hätte und dann eben in relativ zügig dann mit Koalitionsgesprächen, das wird auch nochmal ein paar Wochen dann sicher dauern oder würde dann nochmal ein paar Wochen dauern, aber dann eben relativ zügig wieder eine stabile Regierung hinbekommen könnte und eine Handlungsfähigkeit und eine Stabilität gerade außenpolitisch hinbekommen könnte. Und gerade mit Blick auf diese außenpolitische Entwicklung, wir wissen nicht, wie wird sich die Politik der USA ändern, wir wissen nicht, wie werden sich auch europäische Dynamiken weiterentwickeln, wir wissen nicht, was passiert in der Ukraine, wie wird sich Putin verhalten, eben jetzt auch mit dem Amtswechsel in den USA.
Ja.
Und in diesem Kontext jetzt hier am Stuhl zu kleben, in diesem Kontext jetzt, weil er sich selber halt irgendwie einen Vorteil verspricht, weil er wahrscheinlich denkt, wenn er jetzt halt irgendwie bis im Januar wartet und dann Ende März gewählt wird, dann hat er halt noch Zeit, Wahlkampf zu machen.
Dann gibt es die Hamburg-Wahl dazu.
Dann ist eine Wahl in Hamburg dazwischen. Weil er halt der wahrscheinlich ist, ich kann es mir nur so erklären, dass er denkt, dann hat er noch ein bisschen mehr Zeit, Wahlkampf zu machen. Das ist Partei vor das Land gestellt. Das ist sogar noch das eigene Interesse vor das Land gestellt.
Erst kommt er, dann die Partei und dann das Land.
So, und dann das Land und danach Europa.
Genau.
Und so, ich halte das für in einem Maße, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können, verantwortungslos, was da jetzt in diesem Zeitplan dahinter steckt. Und ich halte es nicht nur für verantwortungslos, ich halte es auch wirklich für gefährlich.
Ja.
Völlig richtig. Völlig richtig. Also auch wirklich, also moralisch verwerflich, ganz, ganz schlimm. Und Fraktionsvorsitzender, unser Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz hat ja auch schon mitgeteilt, dass das so nicht ginge, dass es so schnell wie möglich einen Wahltermin braucht. Ich bin gespannt, was die Grünen machen werden. Auch die haben eine Verantwortung, die sind noch in der Regierung. Ja, es geht auch darum, was kommt jetzt von den Grünen, was kommt von Robert Habeck, ob er seiner Verantwortung gerecht wird und zumindest Druck auf den Bundeskanzler ausübt. Auch die Grünen haben eine Verantwortung und auch die Grünen können sich dazu äußern.
Ja, absolut.
Und ich finde, das darf man nicht außer Acht lassen.
Absolut.
Und darauf kommt es jetzt wirklich an. Das ist wirklich, danke, dass du das auch nochmal so aufskizziert hast, mit diesen Zeitstrahl und wann Donald Trump inauguriert wird, ins Amt kommt. Das muss man schon aufzeigen, warum das auch so wichtig wäre, dass wir jetzt Tempo ins Verfahren bringen, um schnellstmöglich wieder stabile Verhältnisse zu bekommen.
So, und dann kommt noch eine zweite. Das ist irgendwie, das nervt vielleicht auch so die Leute, die uns zuhören, wenn ich immer so ein bisschen auf diesem Haushalt rumreite. aber es und euch wahrscheinlich auch, aber hier im Bundestag. Aber es kommt halt einfach noch eine Zeit. Der Haushalt ist ja einfach die Grundlage für vieles,
genau, was man politisch halt machen kann. Ja.
Und es ist viel Technik und sind vermeintliche Kleinigkeiten, die aber am Schluss große Auswirkungen haben.
Ja.
Und es wird, nachdem wie es jetzt momentan aussieht, sehe ich nicht, also zum einen gibt es keinen zustimmungsfähigen Haushaltsentwurf.
Ja.
Es wird jetzt auch keine Schlussvorlage für den Haushalt aller Wahrscheinlichkeit nach geben. Also ich sehe nicht, auf welcher Grundlage und mit welcher Mehrheit ein Bundeshaushalt für 2025 beschlossen werden sollte.
Worin steckt dann da die größte Gefahr, ganz einfach gesagt?
Naja, das bedeutet in der Folge, wir haben dann ab dem 1. Januar keinen beschlossenen Bundeshaushalt und gehen in die sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Die uns länger zuhören, kennen dieses Konzept schon. Das ist eigentlich ein Konstrukt, das hat man in dem Jahr nach einer Bundestagswahl, also reguläre Bundestagswahl im Herbst, dann sind Koalitionsverhandlungen, dann beginnt man irgendwie Ende des Jahres oder erst Anfang des neuen Jahres überhaupt mit Haushaltsverhandlungen. Und dann hat man so für 4-5 Monate eine vorläufige Haushaltsführung, weil es noch keinen beschlossenen Haushalt gibt. Wir hatten eine vorläufige Haushaltsführung in diesem Jahr auch schon Anfang des Jahres im Nachgang des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, was die Ampelfinanzplanung ja für verfassungswidrig erklärt hatte. Da musste ja auch nochmal neu gearbeitet, nachgearbeitet werden, was zu einem Zeitverzug geführt hat. Deswegen hatten wir jetzt schon mal vorläufige Haushaltsführung. In dem Kontext hatten wir ja auch schon hier im Podcast mal ausführlich drüber gesprochen. Aber, so jetzt langer Rede, kurzer Sinn, vorläufige Haushaltsführung heißt, der Bund darf finanziell nur noch seine unmittelbaren rechtlichen Verpflichtungen erfüllen, also Sozialleistungen, Renten, Gehälter für die Angestellten, für die Beamten, also das absolut gesetzlich Vorgeschriebene plus bereits begonnene Maßnahmen und Aufgaben fortsetzen. Aber man darf eben keine neuen Dinge mehr anfangen. Und man darf eben auch keine Zahlungen leisten, die keine gesetzliche Grundlage, also keine gesetzlich verpflichtende Leistung sind. Das bedeutet konkret, die Frage wird sein, wenn wir jetzt in Folge, Amtsantritt Trump wiederum, wenn wir in Folge Amtsantritt Trump beispielsweise die Art und Weise der Unterstützung der Ukraine neu organisieren müssten, ist das nicht ganz einfach unter einer vorläufigen Haushaltsführung. Es gibt Wege, dass man es dann hinkriegen kann, aber es macht es erheblich komplizierter, es macht es vor allem länger im Prozess. Und das Zweite ist, alle, und das ist deswegen wichtig, weil wir halt eine extrem schlechte wirtschaftliche und konjunkturelle Lage gerade haben. Vorläufige Haushaltsführung bedeutet Förderstopp. Das heißt, alle Förderprogramme, die es gibt, alle KfW-Förderungen, alles im Bereich, was weiß ich, energetische Gebäudesanierung, alle Investitionsförderungen, auch für den Mittelstand, die es gibt, sind dann alle gestoppt, bis wir einen regulär beschlossenen Haushalt haben. Es wird sich in der aktuellen Situation eine vorläufige Haushaltsführung nicht vermeiden lassen, aber die Konsequenz aus dieser Art Haushaltspolitik zu machen, dieser Regierungskoalition und auch von Christian Lindner das letzte Dreivierteljahr durch. Also da werden wir jetzt, ich sehe nicht, wie man da drum rumkommt, aber die Frage ist, haben wir halt eine vorläufige Haushaltsführung, die irgendwie 2 oder 3 Monate geht, oder haben wir halt eine, die 6 Monate geht? Und das ist halt ein erheblicher Unterschied. Und wenn wir halt in diesem frühestmöglichen Zeitplan wären,
Bundestagswahl, 19. Januar. Danach dann eben zügige Koalitionsverhandlungen, dann Haushaltsverhandlungen. Dann könnte man halt, ich sag mal, mit einer Zielrichtung irgendwie, wenn man jetzt ganz, ganz sportlich ist, was weiß ich, Ende März, Ende April oder sowas, dann wieder in einem komplett regulären Fahrwasser sein. Mhm. Wenn wir aber erst Ende März wählen, dann haben wir möglicherweise für das komplette Jahr 2025 oder zumindest bis in den Herbst rein eine vorläufige Haushaltsführung und damit eine, also nicht nur außenpolitisch, viel, viel schwierigere Prozesse bei dem, was wir machen wollen, sondern vor allem auch innen- und wirtschaftspolitisch eine riesengroße Investitionsunsicherheit, was eben das größte oder mit das größte Problem der Wirtschaft bei uns im Land und der Konjunktur bei uns im Land gerade ist. Also auch dahingehend verantwortungslos.
Chaotische Verhältnisse.
Chaotische Verhältnisse. Und was Scholz jetzt macht, ist, er verlängert diese chaotischen Verhältnisse unnötigerweise um mindestens ein halbes Jahr.
Okay. Gut, dass man das nochmal quasi transparenter aufgezeigt hat. Das ist sehr wichtig, dass man auch versteht, warum auch wir darauf drängen, dass es so schnell wie möglich Neuwahlen gibt. Ja, und wir könnten die haben. Du hast gesagt, 19. Januar wäre der früheste Termin.
Es wäre der frühestmögliche, aber ich sag mal so, ein anderes Szenario könnte ja auch zum Beispiel sein, man verständigt sich jetzt irgendwie darauf, dass man sagt, zu Ende des Jahres, also was weiß ich, der letzte reguläre Sitzungstag des Bundestags dieses Jahres ist, glaube ich, der 20. Dezember.
20. Dezember, ja.
Wenn am 20. Dezember, wenn man sich darauf verständigen würde, am 20. Dezember stellt Scholz die Vertrauensfrage, dann oder irgendwie zwei Tage vorher, dann löst der Bundespräsident zum Ende des Jahres den Bundestag auf. So, dann haben wir quasi einen klaren Cut. Auch das ist ja nicht das optimalste Szenario, aber es ist jedenfalls besser als eines, wo wir es noch irgendwie in den Januar reinziehen. Genau. Also es gibt ja Wege, wie man es auch hinkriegen kann, wenn jetzt irgendwie Scholz partout nächste Woche nicht will. Ja. Aber es ist ja nicht mal irgendwie eine Gesprächsbereitschaft momentan da. Nein. Und deswegen ist, finde ich, auch halt jetzt für uns halt auch klar, dass unser Ziel ist, dass wir das Land jetzt schnellstmöglich, und das ist das übergeordnete Ziel, das Land jetzt schnellstmöglich eben stabile Verhältnisse wieder braucht, klare Verhältnisse wieder braucht, Handlungsfähigkeit und Verlässlichkeit wieder braucht. Und der einzige Weg dahin ist das Mandat, auch unsere Mandate von uns beiden
natürlich, und
allen Kolleginnen und Kollegen zurückzugeben an die Wählerinnen und Wähler, den Ball zurückzugeben an die Menschen im Land, Neuwahlen abzuhalten, damit das politische Mandat zur Regierungsbildung auch der politischen Mehrheiten von den Wählerinnen und Wählern neu vergeben werden kann, nachdem die Ampel und die Regierung von Olaf Scholz gescheitert ist. Ja. Ich sage das ohne irgendwelche Häme und erst recht ohne da irgendwelches Oppositionstriumphgeheul. Dafür ist die Lage schlicht zu ernst.
Viel zu ernst.
Ja. Aber das Mandat zurückzugeben an die Wählerinnen und Wähler, eine Neuwahl so schnell wie möglich abzuhalten und damit eben klare Verhältnisse im Land dann wieder herzustellen. Das ist der Weg, zu dem wir kommen müssen. Bis wir da sind, ist natürlich in dieser Situation Minderheitsregierung, und das ist ja was historisch Neues, was wir in Deutschland gerade haben auf der Bundesebene, und auf dem Weg dahin ist natürlich klar, dass wir, so wie aber auch schon bisher in der Wahlperiode, bei allem, was jetzt staatspolitisch notwendig ist, also insbesondere bei allem, wo es jetzt um die nationale, wo es um europäische Sicherheit geht, ja selbstverständlich wir da staatstragend auch mit agieren, vor allem verantwortungsvoll mit agieren, und deswegen zum Beispiel sowas wie eine Ukraine-Unterstützung, zum Beispiel Dinge wie die Ausstattung der Bundeswehr, weiterhin natürlich auf unsere Unterstützung zählen können. Also wir haben gestern im Haushaltsausschuss deswegen beispielsweise auch Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr natürlich auch weiterhin zugestimmt, weil das natürlich wichtig ist, dass diese Prozesse jetzt weiterlaufen mit Blick auf die Sicherheit. Also es ist jetzt unser Anliegen, hier sehr verantwortungsvoll zu agieren, so zu agieren, dass wir schnell zur Neuwahl kommen, dass in der Zwischenzeit aber kein Schaden entsteht. Dass wir jetzt eben nicht uns selber einlassen und auch nicht irgendwie anderen die Hand reichen für irgendwelche parteipolitischen Spielchen und parteipolitischen Manöver, die jetzt manche schon meinen, vorbereiten zu wollen. Wenn ich jetzt von Scholz höre, will jetzt, dass die Projekte, die er irgendwie in der Ampelkoalition durchbekommen hat, da jetzt die CDU mitstimmen soll, also Stichwort Rentenpaket oder Ähnliches.
Ganz
nein, dafür gibt es kein politisches Mandat.
So ist es dafür.
Dafür kann man gerne in einem Wahlkampf drüber diskutieren, wie man das machen will. Dann gibt es eine Wahl und dann muss man danach gucken. Aber Es ist jetzt hier niemand, weder wir noch andere. Ja. Und umgekehrt heißt das auch, dass jetzt wir nicht mit irgendwelchen Manövern vorpreschen.
So ist es.
Mit irgendwelchen Manövern vorpreschen dürfen. Also es macht jetzt hier bitte keiner irgendwelchen parteipolitischen Spielchen, sondern es darf jetzt kein Schaden entstehen. Priorität 1, Schaden abzuwenden. Ja. Und gleichzeitig obere Priorität und oberste Priorität, um eben keinen zusätzlichen, also Schaden abzuwenden und dann keinen zusätzlichen Schaden entstehen zu lassen. Ja. Schnell zum Thema Neuwahlen.
Es ist, wie du sagst, es ist ja was Wechselseitiges. Es ist einerseits muss von Rot-Grün jetzt die Verantwortung wahrgenommen werden, so schnell wie möglich auf Neuwahlen zuzugehen, dass auch alle einen klaren Fahrplan haben. Den haben wir nicht. So, das ist das Problem. So schnell wie möglich
Neuwahlen. Ja, den hat das Land nicht.
Das, genau. So. Und zweitens ist dann natürlich auch von unserer Seite, dass man die zentralen Fragen, die sich in dieser Zeit stellen, also nicht irgendwie den Koalitionsvertrag der Ampel, aber das ist nicht unser Job, aber die zentralen Fragen, so wie du es gerade erklärt hast, was essentiell für das Land ist, dass man das natürlich dann auch noch beantwortet in der Zeit, bis die Neuwahl dann zustande
genau. kommt. Genau. Schaden aufpassen, dass nirgends ein großer Schaden entsteht
ja.
und gleichzeitig zusätzlichen Schaden abzuwenden.
Ja.
Und dieser zusätzliche Schaden droht eben vor allem, wenn man jetzt versucht, das Unabweisliche, nämlich die Einsicht, dass diese Koalition gescheitert ist und es deswegen jetzt Neuwahlen braucht, dieses Unabweisliche einfach unnötig weiter in die Ferne zu schieben. Das ist einfach verantwortungslos. Und wie gesagt, ich kenne auch keinen, abgesehen von irgendwelchen parteipolitischen Interessen, keinen Grund, warum man das macht. Ich habe jetzt auch zwei Tage drüber nachgedacht.
Es gibt keinen Grund.
Aber es gibt keinen. Ja. Und ich verstehe es auch nicht.
Es gibt keinen Grund. Ich glaube, dann haben wir das soweit ganz gut eingeordnet. Wir müssen jetzt zurück ins Plenum.
Genau. Wir haben nämlich heute eine Debatte, morgen, 9. November.
Ja.
Schicksalstag der Deutschen, Tag des Mauerfalls, Tag der Reichspogromnacht, Tag der Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Übrigens, eine kleine Bemerkung daran, wir nehmen ja meistens in deinem Büro
den
Podcast auf. Jetzt heute, weil eben parallel die Plenarsitzung läuft, sind wir in der Abgeordnetenlobby, das ist im Reichstagsgebäude. Mhm. An der Westseite, also an dem vorderen Portal vom Reichstag, das man kennt. Und wir sitzen jetzt gerade, das ist jetzt wirklich ein Zufall, aber wir sitzen jetzt gerade in der Abgeordnetenlobby an der Tür zum Balkon, von dem Philipp Scheidemann am 9. November 1918, ich glaube 18, sonst korrigiert uns, die Republik ausgerufen hat. Also das ist ein kleiner historischer Fun-Fact, was sich jetzt wirklich zufällig ergeben hat, dass wir jetzt gerade heute da sitzen, während die Debatte zum 9. November im Plenum jetzt gerade
läuft. Genau, wie du sagst, es ist Zufall, aber wir sind vorhin hier reingelaufen, weil wir wollten ein ruhiges Eckchen direkt beim Plenarsaal, weil wir kurze Wege haben wollten. Und dann ist das Jannik, wir sind hier durch, und dann ist das Jannik aufgefallen. Und deswegen da auch ein kleiner Fun-Fact, ein Kontext und eine Einordnung.
Wir vielleicht auch ein bisschen, ohne das jetzt von der Dimension der Ereignisse gleichsetzen zu wollen, weil natürlich Ausrufung der Republik durch Scheidemann nochmal eine völlig andere Dimension ist, aber in einer historischen Woche für zumindest mal die Geschichte der Bundesrepublik, die wir diese Woche haben, hier im Bundestag, quasi auch jetzt dieser historische Tag und dieser historische Ort. Und ich glaube auch diesen, wie gesagt, kann man von den Dimensionen sicher nicht gleichsetzen, aber es ist halt jetzt ein weiteres, ich glaube, in der Rückschau sich als historisch erweisendes Ereignis, was jetzt auch wieder hier in diesem Reichstagsgebäude mitten in Berlin, wo eben auch die deutsch-deutsche Teilung 40 Jahre lang verlief, an diesem Ort und zeigt eben auch nochmal, wie wechselhaft, wie schnelllebig manchmal auch Politik, Geschichte, Ereignisse sind, dass nichts so bleiben muss, wie es jetzt gerade ist, seien es Koalitionen, seien es aber im Zweifel auch Systeme und Staaten. Und deswegen wir alle aufgefordert sind, verantwortlich mit den Institutionen, verantwortlich mit unseren Ämtern und Mandaten zu handeln und umzugehen und eben auch diese große Linie immer im Hintergrund und im Hinterkopf behalten. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, der Bundeskanzler wäre in der Debatte zum 9. November auch da, ist er nämlich nicht.
Nein.
Und würde da auch ein bisschen zuhören, weil ich glaube, bei allem Tagesgeschäft und bei aller Tagespolitik
muss man auch diese Dimension immer wieder ein bisschen versuchen einzuordnen und auch die Tagespolitik in die großen und langen Linien versuchen einzuordnen. Und da ist so ein Tag und auch so eine Erinnerungsdebatte, die es ein Stück weit ist, die wir heute führen, glaube ich, auch ganz gut, gerade in dieser Woche.
Und das ist ein schönes Abschlusswort. Ich möchte nur da einen Hintergrund geben, weil du gesagt hast, wäre schön, wenn der Bundeskanzler da wäre. Stimme ich dir vollkommen zu. Es wäre auch schön, wenn der Vizekanzler da wäre. Der hat parallel aber lieber seine Kanzlerkandidatur verkündet und ist heute früh auch nicht anwesend.
Prioritäten.
Etwas Sarkasmus. Schließen wir diese Folge. Wir hoffen, ihr seid gut informiert. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen gibt, schreibt uns. Wir hören uns aus der nächsten Sitzungswoche. Janik, ich sage, wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin.